Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Ihr wisst, ich bin immer gerne in Jülich. Ich genieße das jetzt noch. Ich freue mich voll, dass du hier bist, Aaron. Aber ich mag diese Gemeinde. Und das heißt, es ist mir immer eine Ehre, wenn ich hier sein darf. Ich möchte noch mit euch beten. Wir brauchen Gott immer, aber heute brauche ich ihn noch ein bisschen mehr. Vater, ich danke dir, dass du schon hier bist. Und ich danke dir jetzt auch so sehr für diese nette kleine Gemeinde. Ich danke dir, dass Aaron auch hier ist. Ich danke dir, dass dein Geist hier wirkt, schon so lange Zeit. Es ist ein Vorrecht, dass wir uns hier in Freiheit treffen können. Und es ist ein Vorrecht, dich als Herrn und Vater zu haben. Du liebst uns, du siehst uns und du bist da. Und deswegen begrüßen wir dich hier in unserer Mitte. Amen. Was habe ich mir für euch ausgesucht? Das Schöne ist, ich durfte mir Lieder wünschen, das habe ich mir gewünscht. In Christ Alone. Und ich hoffe, ihr mögt diese Art von Musik. Es ist so ein bisschen irisch angehaucht, kommt auch aus Irland. Tatsächlich nehme ich euch heute ein bisschen mit. Wir alle können ja jetzt wahrscheinlich nicht so in Urlaub fahren, wie wir das wollen. Ich glaube, das betrifft auch einige von euch. Deswegen nehme ich euch ein bisschen mit auf eine Reise heute. Wohin reisen wir? Nicht nach Irland, wir reisen nach Schottland. Und trotzdem wird Irland auch noch eine Rolle spielen in der Predigt für heute. Genannt habe ich das Thema, was bleibt, oder Jesus, der größte gemeinsame Nenner. Und dafür machen wir uns gleich auf eine Reise. Wohin, sage ich euch gleich. Warum komme ich auf dieses Thema? Seit etwas mehr als 2 Jahren beschäftigt mich eine Frage, und es ist die Frage, was bleibt? Ich weiß nicht, wie es euch in Jülich geht. Es ist eine Gemeinde, was mag ich ja auch so gern. Ich gucke ja auch immer in junge Gesichter. Das ist ein Geschenk, aber tatsächlich ist es so, dass in unserem Land wir damit zu kämpfen haben, nicht nur, dass Gemeinden kleiner werden, sondern dass auch immer weniger junge Leute in Gemeinden sind. Das betrifft, glaube ich, euch jetzt nicht so stark. Ich sehe immer Kinder und junge Leute hier, wenn ich hier bin. Aber ansonsten ist es ein Thema, was so stark beschäftigt, dass auch in der Pastorenschaft es ein Thema ist. Was kommt nach uns? Die, die so alt sind wie ich, eigentlich wäre jetzt an der Zeit, langsam uns ein bisschen zurückzuziehen und die Jugend machen zu lassen. Ja, ich gehe in die Verlängerung. Ich bin die Jugend. Ich bin bald 50. Von daher, ich glaube, ne, ich nehme euch da ein bisschen mit rein. Das beschäftigt nicht nur unsere Gemeinde, sondern viele andere auch. Und seit so 2 Jahren erreicht mich das auch auf einer anderen Ebene. Warum? Ich überlege so, was kann man noch machen, dass junge Menschen in die Gemeinde kommen? Was kann man machen, dass Menschen vom Evangelium angesprochen werden? Das eine sind die jungen Menschen, das andere ist aber auch, dass sich was verändert hat. Die Beziehung oder auch das, was Gott für uns Menschen ist in unserem Land, hat sich auch ein bisschen verändert. Folgendes habe ich festgestellt, das heißt, ich habe jetzt gerade letzte Woche, habt ihr wahrscheinlich auch gehört in Nachrichten, es gab nie so viele Kirchenaustritte wie jetzt, wie dieses Jahr. Aber ich weiß, es gab so eine kleine Randnotiz der evangelischen Kirche, es gab auch noch nie so viel Kirchensteuereinnahmen wie diesem Jahr. Ist komisch, ne? Und das Gute ist, das eine hängt nicht immer mit dem anderen zusammen, das ist toll, das heißt, der Laden läuft noch ein bisschen, um das so ein bisschen zu benennen, aber das Schöne ist, mein Mann hat sich mit einem katholischen Priester getroffen, die zwei sind befreundet, und er sagte zu der Entwicklung, katholische Kirche betrifft es auch, er sagte auch nochmal, ja, vielleicht ist es gut, wenn die Kirche ärmer wird, back to the roots, aber das wird sie gerade gar nicht. Es ist einfach nur spannend, was passiert. Das werte ich gar nicht. Aber ihr merkt, das betrifft nicht nur uns, es betrifft den ganzen Leib Christi erstmal in unserem Land. Das hat mich sehr bewegt, weil ich werde älter und dachte so, ich werde auch irgendwie uncooler. Ich sehe nicht mehr so gut aus, wie ich früher in Lederhosen war ich eigentlich immer anzutreffen. Ich war eine coole Pastorenfrau. Jetzt ich bin jetzt, aber ich habe so gedacht, oh, ja, gut. So, das sind so Fragen, ich habe mich nie gefragt, bist du cool genug, um dem Herrn zu dienen? War nie meine Frage. Jetzt wird sie es immer mehr. Und in anderen Gemeinden ist es auch, was können wir tun? Ne? Pimpen wir unsere Gemeindehäuser? Pimpen wir unser Programm? Sind wir? Und so weiter. Brauche ich jetzt nicht. Tatsächlich, und das sind so Fragen, wo ich dann dachte, ey, wie doof ist das? Die will ich mir gar nicht stellen. In Gott allein ist die Kraft, ja. Und das hat mich früher viel mehr beruhigt als jetzt. Und das finde ich doof. Und da nehme ich euch mit rein. Das heißt, diese Fragen, die ich mir gestellt habe, war, wie kann ich noch mehr Menschen für Gott erreichen? Er scheint es nicht ganz so zu tun, also muss ich ein bisschen Gas geben. Und das ist falsch, das weiß ich, hilft aber nichts. Deswegen bin ich da ganz ehrlich zu euch. Und das ist eine Frage, die habe ich erst mir gestellt. Und dann tauchte diese Frage auch überall auf, wo auch geistliche Leiter sich treffen. Und es tat mir gut und auch nicht. Ich dachte, das ist nicht nur meine Frage. Auch die Pastorenkonferenz in Langeoog, ich glaube vor 2 Jahren, war das Thema dann Glaube in stürmischen Zeiten. Ich dachte, yes, das ist nicht nur meine Frage, sondern da korrespondierte etwas mit meinem Inneren. Geholfen hat es nicht, aber es war toll zu wissen, so, wir haben jetzt ein Thema, Tracy, es bist nicht nur du. Ich habe festgestellt, also mein Mann und ich, wir waren vor ein paar Jahren immer noch so für bekannt für die, die mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit auch ja, alte Verkrustungen so ein bisschen angenommen haben. Und wir sind so in den Jahren so von links außen nach rechts außen gerutscht. Eigentlich sind wir so große Jesus-Leute, die immer sagen, hey, zurück zu Jesus und Freiheit auch in Christus. Es gab noch nicht so viel Freiheit wie im Moment, aber gefühlt gab es auch noch nie so wenig Wahrheit wie im Moment. Ein bisschen, haben wir entdeckt, dass wir verhaltener geworden sind in dem Maße, wo wir auch glaubend herausfordern und zu sagen, Glaube darf was kosten. Es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Das sage ich hier so ganz leise. Das durfte ich früher gar nicht leise sagen, sondern das, ne, da war das ganz anders. Wir haben in Gemeinden um andere Dinge gestritten. Wir sind jahrzehntelang Kampf um Freiheit gewohnt und jetzt haben wir uns wieder gefunden in ganz anderen Kämpfen, wo wir gesagt haben, da war noch Jesus. Hi. Und das ging so schnell. Und das führte dazu, ich sagte, boah, Herr, das kann jetzt nicht sein, dass wir darum kämpfen. Und es wurde immer schwieriger, den Namen Gottes und Christus selbstbewusst mit einzubringen, ohne sich total konservativ zu fühlen. Ich nehme euch rein in diese Unsicherheit, weil darauf war ich nicht vorbereitet. In so kurzer Zeit hat sich so viel verändert. Wir waren schon immer ein sehr, sehr ökumenisches Ehepaar. Das heißt, die Studenten meines Mannes wissen das. Wir haben die immer konsequent durch Klöster an einem Tag von einem Kloster zu sehr herausfordernden charismatischen Gemeinden geführt, weil uns immer wichtig war zu sagen, der Leib Christi hat ganz unterschiedliche Erscheinungsformen und ihr sollt die lieben. Liebt einander, sucht einander, versteht einander und entdeckt überall den größten gemeinsamen Nenner. Das war immer wichtig und ich fahre immer mit auf die Exkursionen, weil ich es so toll finde, weil ich sage, ja, reibt euch, findet doof, findet gut, versteht nicht, das ist völlig okay. Und ihr werdet merken, egal wo ihr seid, es gibt den größten gemeinsamen Nenner. Und in diesen letzten Jahren habe ich gemerkt, ach du meine Güte, im Moment ist dieser größte gemeinsame Nenner, der ist da. Aber im erweiterten Leib, in den Gemeinden, wurde er ein bisschen blasser für mich. Ich dachte, hallo, wir sind uns so nah wie noch nie, wir haben weniger Vorurteile. Aber ich habe auch gemerkt, verlasst den Kern nicht, streitet euch doch bitte noch. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe keine Angst vor Streit, weil zwei, die streiten, denen ist was wichtig. Und so ein bisschen ist der Streit um den Kern ist auch ein bisschen verloren gegangen. Da nehme ich euch jetzt mit rein in diese Unsicherheit der letzten Jahre, wo es in mir gepoltert hat. Und ich habe für mich die Frage bewegt, Tracy, worauf stehst du? Das war mir immer klar. Und dann wurde es für mich ganz klar, weil ich gemerkt habe, es muss jetzt so fest sein, dass du damit auch alleine weitermachen kannst. Bisher hatte ich immer irgendwo eine Peer Group, ja? Du musst alleine weitermachen. Stell dir vor, deine Gemeinde ist irgendwann leer. Du bist eine von den vielen Alten, die in den tollen jungen Gemeinden eigentlich keiner mehr haben will. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Dann bist du die Meckertante und sagst, ey, früher waren die Lieder noch besser. Ich habe sowas gesagt und habe gedacht, jetzt ist es soweit, das gibt es doch nicht. Ja? Doch, es gibt's. Und das wollte ich nicht werden. Ich frage Tracy, ups, wo ist dein Grund? Und der muss so stark sein, dass du mit dem alleine sein kannst, selbst in Deutschland keiner mehr glaubt. Gut, das Schöne ist, ich mache Mut für diese Zeiten. Krisen bringen eigentlich immer die Frage nach dem Grund. Und deswegen sind sie schwer und schmerzhaft, aber sie sind auch gut, weil sie euch nochmal zurückbringen auf das, was wirklich zählt. Und wenn wir jetzt mal Geschwister fragen, die in Notsituationen waren, Flüchtlinge oder wie auch immer, die müssen diesen Grund haben, weil die oft nur noch diesen Grund haben. Und deswegen seid ihr alle, die hier sitzt, privilegiert, weil ihr hier nicht alleine sitzt. Ja? So, was war mein Grund in dieser Zeit? Ich erkläre euch gleich, was ich wieder neu entdeckt habe oder mich wieder neu fest draufstelle. Und ein Symbol dafür, ich habe in der Zeit mir ein Tattoo stechen lassen. Und witzigerweise von einem befreundeten atheistischen Tätowierer. Sehr skurril, den mag ich sehr gerne. Und das Schöne war, er hat mir mit Freuden dieses Symbol tätowiert. Und was das für eins ist, da nehme ich euch mit rein. Ich habe es nicht getan, um cool zu sein. Okay, gut. Und dieses Symbol, das war eine Antwort nochmal in diesem Weg, wo ich merkte, das symbolisiert schon seit Jahren alles für mich, was wichtig ist. Und witzigerweise, jetzt ist es so, seit dem Tattoo werde ich ständig angesprochen, warum hast du das? Und ich, wenn ich ein Zeugnis gebe, dann nicht, ja, weil ich cool bin und weil ich nicht mehr in meine Lederhose passe, das ist nicht die Antwort, sondern ich sagen kann, das ist der Grund, der ewige Grund, es ist das, was bleibt. So, und um das zu erklären, was damit gemeint ist, und ich hoffe vielleicht, euch mit diesem Symbol dienen zu können, nehme ich euch mit in ein anderes Land. Ich nehme euch mit nach Schottland. Es ist das Land meiner Ahnen. Ich habe doppelten Migrationshintergrund. Ich habe eine französische Oma, einen schottischen Opa und eine südafrikanische Mutter. Also die sind ausgewandert und wieder reingewandert durch meinen Seemannsvater, der war Deutscher. Kurzer Abriss. Deswegen habe ich immer eine Affinität gehabt auch zu Schottland. Ich spiele Harfe und diese Musik hat mich auch immer erreicht, obwohl eigentlich mein Leben eher von Afrika geprägt war. Aber ich das erste Mal in Schottland war, habe ich gemerkt, so yes, da wusste ich, was viele Menschen meinen mit Wurzeln. Und ich habe jetzt eine Karte und Yannick beamt die mal gerade, hoffe ich, oder Matthias. Super. Es gibt eine kleine Insel vor einer kleinen Insel. Ganz im Norden Schottlands, die heißt Iona, ist mini. Und vor Iona liegt die Insel Mull, das ist der große Fleck, den ihr da seht. Und das heißt, um nach Iona zu kommen, muss man mehrere Fähren besteigen. Erstmal eine Fähre nach Mull und dann von Mull nochmal eine Fähre nach Iona. Alle, die schon, war schon mal jemand da? Okay, gut. Was an Iona ganz besonders ist, es liegt am schönsten Ende der Welt, wie ich finde. Also es ist eine Reise wert. Aber wenn ihr so richtig hinguckt, das heißt sehr versteckt, also man muss wirklich dahin wollen. Und Folgendes passierte. Es war im 6. Jahrhundert und ich mache das immer sehr gerne, wenn ich selber in einer Krise bin oder in einer geistlichen Zwickmühle, befrage ich ganz gerne Menschen, die weit vor mir gelebt haben, weil eins sage ich euch, kein Konflikt ist neu. Und ich frage gern die alten Väter, weil ich da, die haben es durchlitten, durchlebt. Und dann kann ich sagen, hey, okay, dann wird es wohl taugen. Wieder gemacht. Und zwar Folgendes, auf der Insel Iona findet ihr ein Kloster. Das ist zerstört und wieder aufgebaut. Das ist sehr, sehr alt. Entstanden ist geistliches Leben dort eben im 6. Jahrhundert. Und zwar durch einen Mann, der nennt sich, oder sein Name war Sankt Columban. Das ist quasi der Heilige von Schottland. Aber der ist auch für euch sehr wichtig, weil Sankt Columban oder Columcille, wie er auf Gälisch heißt, Columcille machte Folgendes. Er war ein irischer Mönch Und die irischen Mönche, ich weiß nicht, wer das weiß, sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass in Europa missioniert wurde. Viele von uns hier wären keine Christen, wenn es diese paar Männer da am Ende der Welt nicht gegeben hätte. Und dort war Callum Sill, war dort Mönch und er war sehr bibliophil, das heißt, er stand auf Bücher, schlicht und ergreifend. Und er tat etwas, was nicht ganz okay war, das heißt, es gab einen sehr, sehr heiligen Mann auf dieser Insel, das war Finnegan. Und Finnegan hatte eine große Bibliothek und unter anderem ein Evangelium. Callum Sill fand es toll und machte Folgendes. Er lud sich bei Finnegan ein und über längere Zeit und er kopierte heimlich das Evangelium und löste damit etwas sehr Tragisches aus, nämlich einen Bücherkrieg. Ich weiß nicht, ob man, heute kann man das nicht verstehen, wahrscheinlich, Bücher waren extrem wertvoll. Und was passierte, es kam raus und Finnegan war unglaublich aufgebracht und forderte diese Abschrift zurück. Das tat Callum Sill nicht, er hat gekämpft, sagte, komm, ist ja jetzt auch nicht so tragisch, sehr verkürzte Geschichte. Und sagte, Mensch, das Buch nehme ich mit. Aber das war damals nicht so einfach und Finnegan sagte, ein Kind gehört zur Mutter. Das heißt, die Abschrift muss zurück zum Urmanuskript. Und dieser Konflikt, wer Schottland und Irland ein bisschen kennt, weiß, das Ganze ist clanmäßig organisiert in Familien, führte zu so einem Streit der Clans, dass es zu richtigen Auseinandersetzungen kam, sodass Menschen in dieser Auseinandersetzung starben. Bücherkrieg deswegen. Callum Sill hat das so sehr getroffen, dass er sagte, das ist vor Gott nicht okay. Ich wollte dieses Evangelium, um Gott zu ehren. Das war falsch, was hier gelaufen ist. Und er legte sich selbst eine Buße auf. Und er sagte, ich bin es nicht würdig, ich werde mein Heimatland verlassen und so weit mich von meinem Heimatland entfernen, was mir unglaublich viel wert ist, bis ich es nicht mehr sehen kann. Das tat er nicht allein, es sind einige mit ihm gegangen. Und er stach in See. Nach Süden konnte er nicht fahren, weil man sieht ziemlich lange Irland, wenn man Richtung Süden fährt. Also wählte er den Norden und fuhr so lange gen Norden, bis er an einer kleinen Insel strandete. Er hielt an, er schaute zum Horizont und konnte Irland nicht mehr sehen. Dort ließ er sich nieder und jetzt kommt's. Callum Sill war kompromisslos bereit, alles hinter sich zu lassen aus Buße, um eine Umkehr zu vollziehen, sagen, Vater, das war falsch und ich übernehme die volle Verantwortung, ich bin es nicht wert. Und Gott nahm dieses Opfer so sehr an, dass Callum Sill dort eine der wichtigsten Klöster gründete, die es gab. Von dort aus, er war missionarisch begabt und bibliophil, wie ich das eben sagte, passierte Folgendes, die Mönche siedelten dort an, es bildete sich ein Kloster um ihn herum und er schrieb das Book of Kells, eines der berühmtesten Schriftwerke, die es gab, reich verzierte Evangelien, viele Muster, die ihr so kennt, sind aus dem Book of Kells heutzutage und von da aus gingen unglaublich viele Missionare in die Welt. Von dieser kleinen Insel am Ende der Erde, von einem Mönch, der einen Fehler begangen hat und der Buße getan hat. Er gründete noch viele Mönche, aber was vor allen Dingen wichtig war, sein Herz stand immer für Mission. Und wer sich ein bisschen auskennt, irische Mönche sind immer zu zweit losgezogen und sind in die Länder rein und haben erst England das Evangelium gebracht, was keine Anfängersache ist. Die Pikten waren nicht gerade ein sehr kooperatives Volk und leicht aggressiv, aber auch die wurden missioniert und dann wir auch. Und ich möchte euch hineinnehmen in diese Zeit und euch zuallererst auch nochmal klar machen, was Gott machen kann. Wenn wir umkehren, dann nimmt er das an und in seinem Fall hat er unglaublichen Segen trotzdem aus diesem Mann entstehen lassen. Dafür gibt es viele Menschen in der Bibel, die Gott immer wieder anführt, die massiv Fehler machen und trotzdem nimmt Gott nicht den Segen von ihnen, sondern oft ist das sogar erst der Auftakt. Iona, ein ganz besonderer Ort. Wir lassen das mal gerade hier noch stehen. Dieses Kloster ist über die Jahrhunderte ist gewachsen, hat sich zu einem großen spirituellen Ort entwickelt. Interessanterweise, da nehme ich euch mal mit hinein, es gibt auch die unbekannte Welt, dazu predigt irgendwann jemand anders. Aber interessant war, dass schon die Siedler, die weit vorher Iona besiedelt haben, die Kelten, die sich da aufgehalten haben, gesagt haben, das ist ein Tingplatz. Also wer sich ein bisschen auskennt, ein Tingplatz ist ein heiliger Ort. An diesen Orten, denen die Kelten besondere Kraft zugesprochen haben, auch die Wikinger, da gab es die Tings auch. Das heißt, die sagen, hier ist was Besonderes. Und dort haben sie natürlich später auch ihre Zusammenkünfte und ihre Gerichtsverfahren abgehalten. Aber es war ein besonderer Ort und das sollte sich bewahrheiten. Dieses Kloster, wie gesagt, hat immer wieder Mönche ausgesendet, wurde aber später in seiner Geschichte immer wieder überfallen und unter anderem kamen die Wikinger und haben alle Mönche getötet und haben auch das Kloster zerstört. Viele, viele Jahrhunderte später, in den 30er Jahren, wurde dieses Kloster aber wieder aufgebaut. Und zwar haben Christen aufs Herz gelegt bekommen, genau diesen Ort wieder aufzubauen und haben in den 30er Jahren, wir stellen uns vor, das war mitten im Krieg, haben sie Stein für Stein diesen Ort rekonstruiert und die Abbey ist sehr bekannt wieder aufgebaut. Kriegst du das hin, zwei Bilder vorzuspringen? Ich halte mich jetzt nicht an meine eigene. Hier könnt ihr die Abbey sehen von Iona und die ist liebevoll restauriert. Also guckt mal im Internet, ganz tolle, auch in Stein gehauene Kunstwerke, die dort zu sehen sind. Und dieser Ort ist jetzt ein ganz besonderer Ort. Das heißt, die Christen, die dorthin gekommen sind, haben sich Folgendes zur Aufgabe gemacht. Drei Dinge. Zuallererst wollten sie an diesem Ort Christus dienen und groß machen. Es ist quasi auch ein ökumenischer Ort. Da treffen sich Menschen aller Konfessionen und sie sagen, es ist ein missionarischer Ort. Von da aus werden immer wieder auch Missionare in die Welt gesandt und es ist ein Ort der Jugend. Dort wird sich ganz bewusst für die Jugend eingesetzt. Das haben die Menschen, die dort arbeiten, auf dem Herzen. Auch vier. Und Musik. Also ihr werdet auch ganze Musikrichtungen finden, was dort in einer Kommunität, da lebt jetzt eine große Kommunität, die sich sehr stark der Musik verschrieben haben. Also gibt es ganz viel zu. Und das heißt, bis heute ist das Leben auf dieser Insel nicht gestorben und der Gedanke von Columb's Hill aus dem 6. Jahrhundert geht weiter. Das heißt, von dort gehen Menschen in die Welt, um ihnen Christus zu bringen, fernab von jeder Denomination, sondern das Zentrum ist Jesus Christus selbst und das Evangelium. Es begann mit einem Evangelium-Klau und es wird jetzt ganz legal weitergegeben und in die ganze Welt hinausgetragen. Ich hatte vor einigen Jahren die Ehre, spielte in einer Band und schrieb die Lieder. Ich bin jetzt nicht der wahnsinns gute Musiker, aber ich schreibe gerne Lieder. Und unsere Band wurde angefragt, zu einem Dokumentarfilm die Musik beizusteuern. Und wir sind dann zu Aufnahmen gefahren, gewandet und wir sollten an Originalorten drehen, wo irische Mönche gewirkt haben. Und ich so, yes, Irland, Schottland. Ja, es war dann Hessen. Okay, toll. Hafer eingepackt und Aufnahmen gemacht und alles gut. Oh, ja. Eigentlich war ich erst ein bisschen, ja, toll, ja, mache ich. Ne? Und dann so, ja. Aber stellt euch vor, Hessen, wie cool ist das? Und ich sage nochmal, Columb's Hill am Ende der Welt, auf diesem Mini-Ding. Und das war sein Ort. Und er hat Fehler gemacht. Und wir treffen uns in Hessen über 1000 Jahre später, um unsere Wurzeln zu feiern. Und ich glaube an Jesus Christus und darf hier Harfe spielen. Finde ich ein Ding. Und deswegen mache ich euch Mut, auch wenn es noch so umkämpft sein wird, das Wort Gottes stirbt nicht. Und wenn ein Mönch am Ende der Welt das Wort Gottes in sich trägt und Gott ihn segnet, dann können wir nicht vom Jetzt entscheiden, was der Geist Gottes daraus machen kann. Und deswegen jetzt kommen wir wieder zurück zum Tattoo. Und zwar Folgendes, auf dieser Insel, wenn ihr schaut, gibt es etwas, das kennt ihr alle, nämlich keltische Hochkreuze. Jetzt zurück zum zweiten Bild, die Armen. Das ist ein Hochkreuz, sowas kennt ihr als Symbol, die stehen eigentlich überall in Irland, Schottland rum. Aber das ist ein ganz besonderes Kreuz, und zwar folgendes. Ich habe gesagt, die Wikinger haben viel zerstört, wir haben aber noch jemanden zweiten, der sehr viel zerstört hat, was mich sehr getroffen hat. Das heißt, diese Insel Iona war voll mit diesen Kreuzen. Und später haben Puritaner, das sind unsere geistlichen Väter unter anderem, vom Glauben her, alle Hochkreuze im Bildersturm zerstört. Das würde mir immer noch ganz schwubidu, weil mich das anrührt. Ich kann nachvollziehen, wenn man vielleicht Bilder, die man anbetet oder so, dass man da Probleme mit hat in der orthodoxen Kirche, vielleicht mit Ikonen geschenkt, ob man alles zerstören muss. Wir haben das auch in unserer religiösen Tradition gehabt in der Reformation, aber diese Kreuze sind für mich ein Symbol natürlich für Christus selbst und es macht was mit mir. Aber dieses Kreuz, und deswegen jetzt kommt es, das St. John's Cross und ein noch älteres, das St. Martin's Cross, da habe ich jetzt nicht nochmal extra ein Bild, die haben diesen Sturm überlebt. Das St. John's Cross ist aus dem 8. Jahrhundert und hat alles überlebt. Das St. Martin's Cross ist noch älter und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich sage, yes, das ist mein Tattoo. Warum? Das hat alles überdauert. Und ich komme zurück zum Anfang. Egal. Und wenn ich alleine hier sitze, dann ist es richtig doof. Aber ich habe zum Glück noch meinen Mann. Dann wären wir schon mal zwei, Leib Christi. Der Geist Gottes geht nicht. Und egal, was die Welt mir sagt, auch wenn sich keiner vor Gott interessiert, es ist ein Gott, der vom Ende der Welt, von isolierten Mönchen, die Macht und die Kraft hat, einen ganzen Kontinent für sich einzunehmen. Und darüber hinaus. Und deswegen war das mein Tattoo, wie ich sagte, es erinnert mich. Und es wurde über die Jahrhunderte nicht zerstört. Und das hat mir wiederum mich ermutigt. Wenn du glaubst, wenn du dich Gott hingibst, dann kannst du auch mal richtig, richtig Mist bauen. Aber wenn du Buße tust, wenn du zu ihm kommst, Gott nimmt seinen Segen nicht von dir und kann Großes tun, wenn du dich mit ihm auf den Weg machst. Auch wenn du das nicht siehst. Und viel sieht man nicht, wenn man an der Küste von Iona steht. Darum habe ich das gewählt. Sehr peinlich ist, darin möchte ich euch mit reinnehmen, ich habe vor unglaublich vielen Jahren mal in, ich glaube in Edinburgh, habe ich mir mal dieses Hochkreuz gekauft, bereitete eine Gottesdienstleitung auch zu diesem Thema vor und auch eure Predigt. Dachte, interessant, was ist denn das für ein Kreuz? Hast du schon ewig stehen? Ja, ist ein Hochkreuz. Ja, kommt, sieht irgendwie aus wie dein Tattoo. Und das Witzige ist, seit 15 Jahren steht es auf meinem Schreibtisch und es ist St. John's Cross. So läuft's. Was aber noch sehr viel komischer war, ich guckte, ja, Wikinger, hat mich schon mal interessiert. Ich habe vor ein paar Jahren war ich auf Rügen und da ist ein großer Wikingerschatz untergegangen. Und das war so ein Sohn-Vater-Streit. Der Sohn war bekehrt und der Sohn war damit nicht einverstanden. Und Krieg, Schiff gesunken, Schatz verschwunden. Und daraus gibt es auch Schmuckteile. Und ich habe so einen Schmuck zu Hause aus diesem, ich fand das so schön, also dass wirklich jemand von den Wikingern mal ein christliches Vorbild war. Egal, überspringe ich. Und ich war vor 2 Jahren mit meinem Mann, haben wir Lappland durchquert und habe dort ein Wikingerkreuz gesehen. Und das hat mich so gefreut, so eine martialische Kultur, aber auch die wurden vom Evangelium erreicht. Und habe mir ein kleines Wikingerkreuz gekauft in einer Stätte und das trage ich seitdem, weil es so schön klein ist, ist irgendwie nett. Da dachte ich, ach, wie nett. Aber was ich sehr, sehr spannend fand, als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe, ich sagte, das ist krass, ne? Du trägst jetzt so, seit 2 Jahren trägst du diese Kombi am Leib. Den Wikinger, der diese Insel zerstört hat und das geistliche Leben zerstört hat, den Gott aber auch erreicht hat. Und St. John's Cross für diese Kultur, wo jemand wirklich sich Gott und Christus hingibt und wo tatsächlich seine eigenen Geschwister auch wieder Zerstörung gebracht haben und die trafen sich in mir. Und das ist so ein Symbol, wo ich dachte, Herr, ich danke dir, genau dafür stehe ich. Wenn man mich, Tracy, fragt, wofür stehst du? Ich stehe für den Christus und ich liebe Geschwister aus anderen Denominationen, aus anderen geistlichen Kulturen und ich habe nicht gewusst, dass Gott das einfach mal so macht. Fand ich sehr schön. Und deswegen nehme ich euch da jetzt mit rein, möchte euch ermutigen. Erstmal mit etwas, was mich sehr trifft. Ich gehe zurück zu der Zerstörung des St. John's Cross. Wenn ihr googelt, werdet ihr sehen, dass es im Museum steht. Das ist eine Replik, die draußen steht. Es liegt in Stücken, weil es so erodiert ist, aber es ist noch da, halt nur in der Abbey drin. Was mich sehr angerührt hat, waren nicht die Wikinger. Das war schlimm, das war grausam, es war die Zeit. Was mich sehr angerührt hat, war der Konflikt mit den Puritanern, weil sie meine geistlichen Väter sind, in Anführungsstrichen. Vieles, was denen wichtig war, ist uns heute auch als FEGs wichtig. Und warum haben sie es zerstört? Sie hatten ihrer Meinung nach Recht. Und immer, wenn wir das Zentrum verlieren und meinen, wir haben Recht, entsteht unglaublich viel Leid. Wir sind so lange als Pastorenpaar unterwegs, wir haben so viel mit Gemeinden gestritten und gelitten. Und es war nie ein Problem, wenn es um den Christus ging, um das Zentrum. Dann kann man unterschiedlicher Meinung sein und wir treffen uns wieder. Es sind Gemeinden zerspaltet, gebrochen, nicht nur bei uns, also jetzt, sondern wir haben das in den Jahren beobachtet. Und woran? Am Recht haben. Und dann liegt eine Gemeinschaft in Scherben. Und es ist immer noch so, dass es sein kann, dass Geschwister sagen, ja, aber wir hatten Recht. Und das wird vielleicht dir, lieber Aaron, hoffentlich nicht begegnen. Aber es ist etwas, womit man als Pastor umgehen muss. Und ich gebe euch das mit. Es waren nicht die Wikinger, die das Zentrum, das Bild zerstört haben. Und die waren sicherlich im Recht. Und das gebe ich euch mit. Konflikte, die geführt werden, ohne dass das Herz am Christus ist, sind unglaublich zerstörerisch und unglaublich effektiv. Ich glaube, dass wir dem Teufel nie mehr Macht geben können, als wenn wir den anderen verurteilen und meinen, wir sind im Recht. Pure Empirik jetzt, muss ich euch sagen, aber wie viel können wir dem anderen antun, indem wir sagen, wir sind im Recht? Und deswegen, ich finde es so gut, wenn ihr streitet, wenn ihr euch in die Haare kriegt, weil ihr denkt, ihr verlasst das Zentrum. Aber wenn ihr euch darum streitet, was die richtige Musik ist, was der richtige Klamottenstil ist oder dass das Gemeindehaus doch auf eine bestimmte Art und Weise und was auch immer, wenn ihr den Grund verlasst, dann ist es unglaublich zerstörerisch. Und das Bild gebe ich euch auch mit. Wer hat die Kreuze zerstört? Es waren nicht die Heiden. Diese Macht haben wir. Wir können nicht den Christus zerstören, aber wir können das Antlitz Christi im Auge des anderen mit so viel Schmerz belegen, dass die Gefahr besteht, dass er sich davon entfernt. Und das fand ich wirklich traurig. Und das gebe ich euch einfach mal mit. Schaut, worum ihr kämpft. Um das Zentrum. Und dafür lohnt sich jeder Kampf. Ja? Aber wenn ihr im Angesicht Christi kämpft, könnt ihr weder töten noch hassen. Dann müsst ihr vergeben. Wenn ihr so ein bisschen weggeht, das ist dann sehr, dann könnt ihr ohne Mühe den anderen nicht vergeben, dem anderen Böses nachtragen und ihr könnt euch dabei im Recht fühlen, weil ihr tut es ja für die gute Sache. Deswegen dieses Kreuz. Und dieses Kreuz ist stehen geblieben. Und ich sage, Gott sei Dank. Ich beschränke mich jetzt ein bisschen, weil da könnte ich jetzt noch weitermachen. Ich habe so viel Schönes noch gefunden bei der Recherche unterwegs. Aber ich nehme euch mit rein. Ich mache euch Mut und sage euch, in eurem Glauben an Jesus Christus werden Wikinger kommen. Und sie werden euch so stark anfechten. Die Wikinger in eurem Leben sind unterschiedlich. Das kann Leid sein, Krankheit sein, es kann alles Mögliche sein. Die können kommen und können alles niederbrennen. Und trotzdem ist es so, den Christus kriegen sie nicht weg aus euch. Und ich mache euch Mut, dass ihr aufsteht, wieder aufbaut. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht nur den Christus. Und an den können die Wikinger nicht Hand legen. Ganz im Gegenteil, Christus ist selbst zu den Wikingern gekommen. Aber rechnet mit den Wikingern. Ihr werdet angefochten werden, wenn ihr an Jesus glaubt. Gott, Jesus, nie hat er ein Hehl daraus gemacht, dass es Wikinger geben wird in eurem Glaubensleben, die nach trachten, eure Beziehung und euer Haus des Glaubens zu zerstören. Und das Zweite ist, da fasse ich nochmal zusammen, Vorsicht vor den Bilderstürmern. Auch in euch kann so jemand schlummern wie diese puritanische Kraft, wenn ihr Recht habt. Und seid vorsichtig, zerstört nicht den Christus in euch. Lasst es zu und lasst euch reinigen. Und da komme ich zurück zur Buße, die wir an Callum's Hill gesehen haben. Gott durfte ihn hinweisen auf seine Schuld und er war dazu bereit, wirklich echte Buße zu tun. Und das ist etwas Herausforderndes. Deswegen sage ich, ich bin gewechselt von links außen nach rechts außen. Vor 10 Jahren konnte ich das predigen, haben alle gesagt, jo, läuft. Jetzt ist das schon ein bisschen knibbeliger. Und ich sage euch, ihr tut Dinge in eurem Leben, die Gott nicht gefallen. Also ich habe davon eine Menge gemacht. Und ich sage euch, lasst euch unterscheiden, indem ihr Menschen seid, die Buße tun und umkehren. Und das darf auch mal was kosten. Das darf wehtun. Manche Dinge könnt ihr nicht reparieren. Aber es ist ein Unterschied, ob ihr euch dem lebendigen Gott unterstellt und sagt, ich bringe das in Ordnung. Und ihr habt keine Ahnung, was aus so einer Buße für euch entstehen kann. Euer Leben kann besser weitergehen als vorher. Und ich sage euch, die tiefsten Freundschaften, die ich habe, waren Freundschaften, wo ich richtig Mist gebaut habe, wo mir vergeben werden musste. Und das zu erfahren, da habe ich auch mal etwas loslassen müssen. Das war nicht schön. Ich habe Prozesse ausgehalten. Und manchmal geht es auch nicht gut aus. Da baue ich einfach Mist. Aber es war immer gut, wenn ich zurückgekehrt bin zum Christus. Und da mache ich euch Mut. Und Callum's Hill hat das getan. Er hat Verantwortung übernommen und hat gesagt, so, und das war nicht gut, das gebe ich dir. Und Vater, ich nehme die Konsequenzen auf mich. Und ich möchte euch ermutigen, falls jemand in so einem Prozess steckt, steht zu dem, was ist. Ihr habt das Kreuz, der Christus will euch vergeben. Und ja, Umkehr heißt manchmal auch, geh weg. Ihr erinnert euch an die Frau am Brunnen, geh weg und sündige nicht mehr. Und das hat sicherlich Jesus nicht leicht gesagt. Ich brauche Symbole, ich brauche keine Götzen, aber Jesus weiß das. Er spricht unglaublich viel mit Symbolen. Ich habe einen neuen Zugang auch nochmal bekommen zu meinem Tattoo, mir war das wichtig. Und ich brauchte eine Ermutigung, die habe ich auch und es ist so viel Gutes daraus entstanden. Und deswegen ermutige ich euch auch, Symbole im Leben zuzulassen. Ein Symbol, das möchte ich euch als Hausaufgabe mitgeben, ist etwas, was, wenn man eine Führung auf Iona macht, dann ist es am Ende immer so, dass der Führer Folgendes von euch will. Der sagt, und das gebe ich euch als Hausaufgabe, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht die Gemeindekanzel schrotte. Die sagen, du kriegst folgende Aufgabe, geh hier am Strand lang und such dir 2 Steine aus. Der eine Stein steht für etwas, der ist aus Irland, von einer guten Freundin mitgebracht. Such dir einen Stein aus, der für etwas steht, was du an dir selber nicht magst, was du an dir selber hast. Und such dir einen Stein aus, der für etwas steht, was du an dir selber schätzt und wofür du dankbar bist. Und dann machst du Folgendes. Diesen Stein, der muss kleiner sein, den steckst du in deine Hosentasche und lässt ihn dort 1 Jahr lang. Und den anderen Stein, den wirfst du hier ins Meer, den lässt du los. Und das möchte ich euch mitgeben, mal als Hausaufgabe. Wer Lust hat, kann das mal ausprobieren, einen kleinen Stein zu nehmen für das, was ihr an euch selber nicht schätzt, ab ins Meer, so wie Callum's Hill aufgebrochen ist. Und das, was ihr an euch schätzt, wo ihr dankbar seid, 1 Jahr lang in der Hosentasche tragen, das euch immer wieder erinnert, das hat Gott in euch reingelegt. Callum's Hill hat eine große evangelistische Gabe und die hat Gott nie von ihm genommen. Das, was Gott in euch reinlegt, was er an euch liebt, nimmt er nicht von euch. Das nur so als Anregung. Und deswegen hätte ich dann jetzt gern noch 2 Bilder weiter zum Abschluss. Das ist der Kreuzgang in Iona, in der Abbey. Und leider gab es nicht so viele legale Bilder, die man auch streamen kann, die ich euch zeigen kann. Das ist der Ort, der wieder aufgebaut wurde, der über die Jahrtausende nicht zerstört wurde. Und ich gebe euch das, und ihr dürft das jetzt einfach mal anschauen, ihr dürft das anmeditieren. Und ich lese euch zum Abschluss einen Bibeltext vor, aus Römer 3. Da geht es auch darum, Paulus geht um Beschneidung, Nichtbeschneidung, um Unterschiedlichkeit im Glauben, Glaubensauseinandersetzung, wie auch immer, was ist richtig, wer hat recht und so weiter. Und ich lade euch ein, dass ihr dieses Bild anschaut, diesen Ort, der wieder gegründet wurde von Menschen, die sagen, das Zentrum ist Christus, der größte gemeinsame Nenner ist Christus. Und ich möchte euch bitten, dass ihr auf den Ton hört, den liebevollen Ton, den Paulus hier anschlägt. Eines nur darf uns stolz machen, was Gott für uns getan hat. Doch das ist nicht das letzte Wort unseres Gottes. Wir alle dürfen in einer Zeit leben, in der uns Gott ganz neu einen Weg eröffnet hat, auf dem wir auch ohne das Gesetz bei ihm Anerkennung finden können. Das Gesetz selbst und die Propheten haben schon darauf hingewiesen. Gott möchte uns annehmen und das nur aufgrund des Vertrauens, das wir auf Jesus Christus setzen. Denn alle Juden wie Nichtjuden stehen vor Gott als Sünder und in unserem Leben findet sich nichts von der Herrlichkeit Gottes. Doch wir alle werden, ohne dass wir es verdient hätten, allein durch die liebevolle Zuwendung Gottes gerecht gesprochen. Das ist die Erlösung, die Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat. Denn ihn hat er das treffen lassen, was wir eigentlich verdient hätten. Die Strafe für unsere Schuld und nur weil Jesus für uns sein Blut vergossen hat, konnte Gott unsere Schuld ungestraft lassen. Darin zeigt sich seine göttliche Gerechtigkeit, aber auch seine Heiligkeit. Und welches Erbarmen, welche Geduld zeigen sich darin, dass Gott den freispricht, der von ganzem Herzen sein Vertrauen auf Jesus setzt und aus ihm lebt. Gibt es denn irgendwas, auf das wir Juden noch stolz sein könnten? Es wäre absurd, wenn wir es wären. Denn weder das Gesetz noch all das, was wir tun, bringt uns die Anerkennung Gottes. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir einzig und allein durch unser Vertrauen und nicht durch die Belohnung zahlloser religiöser Vorschriften von Gott angenommen werden. Oder glaubt ihr allen Ernstes, Gott sei nur ein Gott für uns Juden? Nein, natürlich ist es auch der Gott aller übrigen Menschen. Und für ihn zählt bei jedem Mensch ganz gleichgültig, ob Jude oder Nichtjude, nur, ob dieser bereit ist, ihm als seinem Gott zu vertrauen. Bleibt die Frage, ob durch die starke Betonung des Glaubens das Gesetz außer Kraft gesetzt wurde. Das hätte katastrophale Folgen. Nein, das Gesetz bekommt erst jetzt seinen richtigen Stellenwert. Und falls ihr möchtet, ich würde gern ganz kurz für euch beten, würde ich euch einladen, aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschickt hast. Ich danke dir, dass für deine Liebe das Kreuz steht, die Liebe, die mit uns zum Äußersten geht. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde, ob er hier ist, ob er zu Hause ist, dass du diese Gemeinde segnest, dass du sie stärkst im Kampf gegen ihre Wikinger. Wenn Zweifel kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn Not kommt, dass du sie stark machst und ihnen den Mut gibst, immer wieder aufzustehen und immer wieder aufzubauen und dass sie glauben können, dass dein Leib niemals zerstört werden kann. Ich bitte dich, dass sie mutig rausgehen, von dir erzählen, so wie Callum Sill das getan hat und darauf vertrauen, dass dein Geist und dass dein Wort ausreichen, egal wie cool oder wie uncool sie sich fühlen oder ob es richtig oder nicht richtig rübergebracht ist, dein Wort hat Kraft. Und ich bitte dich, dass du, der Christus, das Zentrum von den Menschen bist, die diese Worte hören, dass sie sich immer wieder zurückführen lassen, auch in der Buße zu dir, dem Leben, dem Heiler, dem Freund. Wir loben und preisen dich und danken dir, dass du der Gleiche bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.